SRF 1.
Und da ist Regionaljournal Ostschweiz. Ein Platz für Pfahlbauer. Das UNESCO-Weltkulturerbe sieht man am Bodensee nicht. Das soll sich ändern. Ein Autobahntunnel mitten in die Stadt. Der Kanton überdenkt den geplanten Zubringer in die Stadt St. Gallen nochmal. Eilandsgemeinde, spannende Themen. Durchmesserlinie, Nachfolge von Carlo Schmid und eine Amtszeitbeschränkung. Das gibt auch der Appenzeller Landsgemeinde zu reden. Und eine Rechnung, aber die ist zu tief. Kurz nach der Finanzkontrolle vom Bund muss der Kanton Graubünden mehr für die Sicherheit am WEF zahlen. Das Wetter morgen, der Morgen ist freundlich, dann gibt es Regen. Am Mikrofon Markus Wehrli. Seit 2 Jahren gehören die Pfahlbauten vom Bodensee bis zum Zürichsee zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nur die meisten Spuren der Pfahlbauten, die sieht man nicht. Sie sind unter dem Wasser oder tief im Boden. Heute hat die Internationale Bodensee-Konferenz eine Studie präsentiert, wie Pfahlbauten für die Bevölkerung und Besucher näher gebracht werden könnten. Der Beitrag von Sabrina Lehmann und Philipp Gemperle.
Mit dieser Studie wird klar, ja, es ist möglich. Man kann die Pfahlbauten zeigen und präsentieren. Der Studienleiter Frank Schellenberg.
Sichtbar machen kann einerseits real entstehen, in dem Sinn, dass ich zum Beispiel mit einem Glasbodenboot oder sowas mich nähere solchen Fundstätten, und das andere kann auch sein, dass es virtuell entsteht, in dem Sinn, dass ich eine Tauchfahrt simuliere, in dem Sinn, wie es zum Teil auch schon geschieht, durch den Aufbau eines Pfahlbaudorfes.
Also Möglichkeiten gäbe es einen Haufen. Das Problem sei ganz anders. Im Ganzen gibt es nämlich zwischen dem Bodensee und dem Zürichsee 29 Fundorte in der Schweiz und Deutschland. Das ganze Weltkulturerbe ist also ziemlich verzettelt und es gibt nicht irgendwo einen Punkt, wo man alles anschauen kann. Der Frank Schellenberg schlägt darum vor, dass es 2 grosse Anlaufstellen gibt.
Wir verstehen unter den Anlaufstellen eigentlich einen Ort, der für das Welterbe steht. Und damit muss er in einer gewissen Weise einerseits die Gesamthaftigkeit des Welterbes darstellen können. Das heißt, wo kann ich was sehen, was für Vermittlungsangebote, was für Museen, was für Institutionen gibt. Hat also in einer gewissen Weise einen informativen Charakter.
Auf der anderen Seite sollen die Anlaufstellen den Besuchern auch direkt ein Erlebnis bieten. Was das bedeutet, erklärt der Urs Leutzinger vom Thurauer Amt für Archäologie.
Ich würde mir vorstellen, einen ganz tollen architektonischen Pavillon, vielleicht sogar im Wasser, wo man durch eine Glasscheibe vielleicht sogar noch das ein oder andere Pfahlbaupfähle könnte sehen, wo die Fische vorbeischwimmen, etwas Attraktives, das auffällt, das Appetit anregt, um eben in die anderen Museen und die Richtungen zu gehen.
So weit ist es aber noch lange nicht. Immerhin, in der Studie werden 2 mögliche Standorte für die Anlaufstellen vorgeschlagen. Eins auf der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz und eins am Zürichsee in der Nähe von Zürich. Nochmal der Studienautor Frank Schellenberg.
Das Ziel ist ja sozusagen, einen Ort zu finden, der möglichst viele Menschen mit dem Thema in Verbindung setzt, die vielleicht sonst keinen Zugang kriegen. Und da kam dann bei einer ganz klassischen Bewertung eigentlich raus, dass Konstanz-Kreuzlingen ein geeigneter Ort ist. Zudem aber auch untersucht würde, dass bestehende Orte eventuell nicht geeignet sind.
Wie zum Beispiel das Pfahlbaumuseum im deutschen Unteruldingen, weil es unter anderem nicht zentral gelegen ist. Die Studie geht von Investitionen von rund 24 Millionen Franken aus für die Anlaufstellen, die Vermarktung, den Ausbau von anderen Museen und so weiter. Dazu kommen jährliche Kosten in der Höhe von 5 Millionen Franken. Soweit einmal die Studie. Bis zu der Umsetzung von diesen Ideen geht es aber sicher noch mal ein paar Jahre. Oder wie es die Archäologen sagen.
Die Pfahlbauten sind jetzt seit 5.500 Jahren im Boden. Das braucht jetzt ein bisschen Zeit.
Der Thurgauer Archäolog Urs Leutzinger im Beitrag von Philipp Gemperle und der Sabrina Lehmann. Ein 3. Rosenbergtunnel unter der Stadt St. Gallen und ein neuer unterirdischer Autobahnzubringer. Der Bund will mit diesem Projekt weitere Verkehrsstau in der Stadt in Zukunft verhindern. Zu reden gibt vor allem der Autobahnzubringer. Die Stadt und der Kanton sind mit der Linienführung vom Bund nicht einverstanden. Der Philipp Inauen.
Eine Studie vom Bund hat gezeigt, dass der Autobahnzubringer auf dem Areal vom Güterbahnhof rauskommen soll. Das Areal liegt westlich vom Bahnhof und ist eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete St. Gallen. Die Stadt hätte dort ursprünglich Wohnungen und Büros bauen. Weil eine Autobahnausfahrt die Pläne wird kreuzen, sucht die Stadt zusammen mit dem Kanton nach neuen Lösungen. Der stellvertretende Kantonsingenieur Marcel John.
Die Problematik ist uns bewusst, dass das natürlich ein sehr wertvolles Gebiet ist nach der Raum St. Gallen. Und wir sind darum dran, mit der Stadt St. Gallen eigentlich bessere Lösung oder andere Anschlusspunkte, die weniger die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt beeinträchtigen, suchen in dieser Region.
Viel Spielraum gibt es aber nicht. Der Anschluss werde so oder so in der Nähe vom Güterbahnhof liegen.
Die Studie hat gezeigt, dass ein Anschluss muss auf die südliche Seite von der Eisenbahn, damit er eine gewisse Wirkung zeigt, kann aber nicht zu weit in den Süden, weil es die Wirkung wieder nachlässt. Also wir sind irgendwo in dem Gebiet, Güterbahnhofareal, bis Riethäusli in diesem Bereich.
Konkrete Lösungen haben der Kanton und Stadt aber noch nicht. Mit dem Bund haben sie abgemacht, dass bis Ende Jahr konkrete Vorschläge auf dem Tisch müssen sein, wo das St. Galler den Anschluss wollen.
Die Ausbildung der Primarlehrer an der Pädagogischen Hochschule Thurgau wird angepasst. Neu müssen die Absolventinnen und Absolventen in mindestens 8 Fächer abschliessen. Bis jetzt haben sie da nur in 6 bis 7 müssen. Die jungen Lehrer könnten so von Anfang an breiter eingesetzt werden, sagt die Regierungsrätin Monika Knill. Ein Bedürfnis, das die Schulgemeinden schon lange haben. Aber?
Das ist ganz klar, dass Breite letztlich zu lassen, der Tiefe geht. Wir haben nicht mehr Zeit zur Verfügung in dem ordentlichen Studiengang. Und es ist jetzt die grosse Verantwortung und Aufgabe für Funktionäre von der PH, dafür zu sorgen, dass durch eine ausgeklügelte, gute Studienorganisation der Bereich so abgedeckt werden, dass am Schluss wirklich eben, wenn möglich, nicht die Qualität unter dieser Verbreiterung leidet.
Die Änderungen, die gelten ab dem Sommer 2014. Es ist 23 Minuten vor 6, Sie lassen das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Soll die Amtszeit für Innerrhoder Regierungsrat beschränkt werden? Soll Innerrhoder 7 Millionen Franken an die neue Durchmesserlinie zahlen? Und wer wird Nachfolger vom abtretenden Landamt Carlo Schmid? Da sind kurz gesagt Geschäfte, die an der Innerrhoder Landsgemeinde Ende April am meisten könnten zu reden geben. Tanja Milius, Sie verfolgen für uns die Politik in Appenzell Innerrhoder. Schauen wir uns die 3 Themen der Reihe noch an. Zuerst zu der Amtszeitbeschränkung. Die ist ja eine Initiative vom Altsäckelmeister Sepp Moser. Er will, dass die Amtszeit von Regierungsrat auf 12 Jahre beschränkt wird. Hat das Anliegen zu Innerrhoden eine Chance?
Ja, wenn man so rumlässt, was Parteien und Verbände dazu sagen, dann hat man das Gefühl, dass die Initiative eher keine Chance hat. Es haben fast alle Nein-Parolen dazu gefasst. Und auch das Kantonsparlament hat sich seinerzeit dagegen ausgesprochen. Die SP ist als einzige Partei dafür und dann gibt es auch noch ein überparteiliches Komitee, das die Initiativen unterstützt.
So viel zu den offiziellen, aber wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung?
Ja, das ist noch schwierig zum Einschätzen. Es hat nämlich gar keine breite öffentliche Diskussion darüber gegeben. Bei einer früheren, allerdings kleinen Umfrage vom Regionaljournal sind die Meinungen in der Bevölkerung geteilt gewesen, zwischen denen, die zum Beispiel gesagt haben, man soll gute Leute behalten und nicht einfach nach einer bestimmten Zeit aus der Regierung drängen. Das würden wir in der Privatwirtschaft ja auch nicht machen. Und dann gibt es die, die klar sagen, 12 Jahre sind genug. Es sollen neue, jüngere Kräfte kommen. Und dann könnte auch noch eine Rolle spielen, dass die Initiative vom Altsäckelmeister Sepp Moser kommt, der in dieser Woche ja für rechte Wirbel zu Innerrhoden gesorgt hat. Er wirft den beiden Landamännern ja Väterli-Wirtschaft vor. Und da kann bei den einen für deren Nein zur Folge haben und umgekehrt natürlich auch.
Also eine ziemlich unberechenbare Geschichte da. Gehen wir doch über zum nächsten Thema, die sogenannte Durchmesserlinie. Die wird ja die Bahnlinie von St. Gallen auftragen und umgekehrt auch von St. Gallen auf Appenzell zusammenhinken. Wenn wir Parolen anschauen, scheinen ja alle Parteien und Verbände dafür zu ziehen. Klare Sache, also könnte man meinen. Oder drückt da?
Nein, ich denke, man hat tatsächlich den Eindruck, dass da eine klare Sache dürfte gehen, der Landsgemeinde. Es sind bis jetzt tatsächlich alle Parteien und Verbände und Gruppierungen dafür. Aber Zell-Innerrhoden würde 7 Millionen Franken an das Bahnprojekt zahlen, also knapp 8%. Auf den ersten Blick ist das für Innerrhoden schon recht viel Geld. Entscheidend ist bei dieser Vorlage sicher die Fahrzeit. Die Regierung hat da nämlich zusätzliche bauliche Massnahmen in Aussicht gestellt und so könnten die Schnellzüge künftig statt gut 40 Minuten, die sie heute haben, nur noch eine halbe Stunde auf St. Gallen haben. Und dann wird es für viele interessant, vermutlich, um den Zug zu nehmen. Und schliesslich geht es bei dieser Vorlage auch um Solidarität mit anderen Kantonen, St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, die daran beteiligt sind. Und diese Solidarität, die spielt in Innerrhoden eigentlich immer wieder.
Okay, bleibt noch ein wichtiges Wahlgeschäft, nämlich die Wahl vom Nachfolger vom Landammer Carlo Schmid. Da gibt es zwei offizielle Kandidaten, den Roland Inauen und den Josef Schmid. Wie sieht Sie das, Tanja Milius? Gibt es in dieser Wahl einen Favorit?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen bei Regierungsratswahlen, ob ihr der eine oder der andere in dem Fall von diesen beiden Kandidaten die Nase vorne hat. Der erste Kandidat, Roland Inauen, kommt eher von der Kultur her. Er ist Kurator vom Museum Appenzell und Kantonsgerichtspräsident. Er kennt Land und Leute, ist vernetzt. Und Kultur gehört ja auch zum Erziehungsdepartement, wo der neu gewählte Landammer dann aller Voraussicht nach wird übernehmen. Der zweite Kandidat, Josef Schmid, er ist ein Ur-Appenzeller. Er leitet zurzeit die landwirtschaftliche Schule Zaletz im Kanton St. Gallen und ist Grossratspräsident seiner Rode. Er hat ein Studium zum Agronom gemacht, er ist also in der Bildung tätig und der abtretende Landammer Carlo Schmid ist ja Zürichsdirektor. Ich denke, am Schluss ist es wie immer bei Personenwahlen und in dem Fall bei zwei qualifizierten Kandidaten, die Frage, welche von beiden Persönlichkeiten einem selber besser zusagt.
Das sind die Einschätzungen von Tanja Milius zu den Geschäften von der Innerrhoder Landsgemeinde. Merci vielmals. Die Landsgemeinde, die ist am Sonntag, am 28. April. Der Kanton Graubünden hat 2011 viel zu wenig an Sicherheitskosten vom WEF in Davos gezahlt, weil die Armee eine Rechnung von über 5 Millionen Franken gar nicht gestellt hat. Zu dem Schluss kommt die eidgenössische Finanzkontrolle. Sie verlangt jetzt, dass der Kanton beim nächsten WEF mehr an Sicherheit anzahlt. Stefanie Hablützel hat den Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb gefragt, wieso denn niemand gemerkt hat, dass die Rechnungen zu tief sind.
Das ist eine sehr überraschende Information und ich bin absolut überzeugt, dass sich auch der Kanton korrekt verhalten hat, seine Kosten gezahlt hat und in keiner Art und Weise unredlich profitiert hat. Wenn jemand profitiert hat, dann ist das sicher der WFALA selber und natürlich die Schweiz, weil das World Economic Forum ist ein Anlass von der Schweiz, so hat das der Bundesrat auch in seiner Botschaft immer wieder dargelegt.
Tatsache ist, sind zumindest in dem Jahr, bei den anderen weiss man es nicht, sind über 5 Millionen zu wenig verrechnet worden vom Bund an den Kanton. Die Finanzkontrolle die fordert jetzt, dass in Zukunft der Kanton Graubünden die Kosten zahlen muss. Das heisst, 2-4 teuer für Graubünden.
Von dem gehe ich heute nicht aus. Es ist so, dass man jährlich immer wieder Dienstleistungs- und Mietverträge abgeschlossen hat, wo man die kreditwirksamen Kosten ganz klar aufgeschlüsselt hat und die kreditwirksamen Kosten in Bezug auf die Nutzung von Armeematerial, die Armeekosten, die hat der Kanton Graubünden auch ordnungsgemäß in jedem Jahr gezahlt.
Und da sagt Finanzkontrolle aber jetzt etwas ganz anderes. Also er sagt, da ist schlampig geschafft worden. Jetzt einmal von Seite vom Bund her, da ist eben genau nicht alles verrechnet worden.
Das ist, wie gesagt, eine überraschende und für mich völlig neue Aussage. Wir haben seit vielen Jahren gute Einvernehmen mit dem Bund. Man hat die kreditwirksamen Kosten am Kanton Graubünden verrechnet und die Kosten hat der Kanton Graubünden auch gezahlt. Man muss sehen, dass beim WEF das ein schweizerischer Anlass ist, wo die Sicherheit nur im Verbund zwischen Bund und den Kantonen überhaupt kann gewährleistet werden. Und da hat der Bund, wie der Kanton Graubünden, aber auch alle anderen Kantone mit ihrer Unterstützung einen Beitrag zu leisten. Sonst ist die Durchführung von so einem internationalen Anlass gar nicht mehr möglich.
Aber gleich nochmal nachgefragt, Herr Rathgeb, über 5 Millionen, die im 2011 nicht verrechnet worden sind, in Zukunft sagt die Finanzkontrolle, das muss Graubünden übernehmen. Darum nochmal die Frage, wie viel also teuer für Graubünden?
Von dem gehen wir nicht aus. Man müsste dann über den Sicherheitskostenschlüssel reden. Wir haben heute Sicherheitskosten von einem Dach von 8 Millionen Franken. Es ist vereinbart, dass der Bund 3/8, nämlich 3 Millionen, übernimmt. Der Kanton Graubünden und die WEF-Organisation übernehmen je 2/8, das heisst je 2 Millionen und Davos übernimmt 1 Million. Wenn man das anders aufschlüsseln will, dann müsste man grundsätzlich neu über die Sicherheitskosten verhandeln.
Das heisst also, der Kanton Graubünden wird nicht mehr, an das WEF zahlen.
Der Kanton Graubünden hat immer gesagt, dass das ein Kostendach ist, wo der Kanton Graubünden beitragen kann. Von dem gehe ich heute aus. Alles andere müsste neu diskutiert werden.
Die Eidgenössische Finanzkontrolle, die hat auch noch ein zweites Problem gefunden, wo sie in einer Stichprobe die Rechnungen vom VPS angeschaut hat. Auch der Kanton Graubünden hat es offenbar nicht so genau genommen mit dem Verrechnen. Da gibt es vom Kanton an den Bund nur eine Excel-Tabelle mit einzelnen Kostenpunkten, aber keinen Beleg dazu. Wie ist denn das möglich?
Das möchte ich zurückweisen und darauf hinweisen, dass wir beispielsweise die WEF-Rechnung 2012 der Finanzkontrolle zugestellt haben. Wir haben die Finanzkontrolle zugestellt, um die Rechnung anzuschauen. Die Finanzkontrolle hat einen Bericht gemacht und unsere Finanzkontrolle im Kanton Graubünden ist auch in Kontakt mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle für die Prüfung von der Rechnung 2012. Und da kann ich nur den Hinweis machen, dass auch die früheren Rechnungen gemäss der Rechnung 12 geführt worden sind.
Der Bündner Regierungsrat Christian Rath gibt zu der Kritik von der Eidgenössischen Finanzkommission an den Abrechnungen zum WIF 2011. Es ist 5:06 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Hier die wichtigsten Meldungen vom Tag im Überblick. Seit 2 Jahren gehören die Pfahlbauten vom Bodensee bis zum Zürichsee zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Problem, es gibt 29 Fundorte und nicht eine Stelle, wo man alles auf einen Blick könnte anschauen könnte. Darum schlägt die Internationale Bodensee-Konferenz jetzt 2 Pfahlbauzentren vor. Die eine könnte in Zürich sein, die andere im Raum Kreuzlingen-Konstanz. Ein 3. Rosenbergtunnel unter der Stadt St. Gallen und ein neuer unterirdischer Autobahnzubringer. Der Bund will mit diesem Projekt weitere Verkehrsstau in der Stadt St. Gallen in Zukunft verhindern. Zu reden gibt vor allem der Autobahnzubringer. Die Stadt und der Kanton sind mit der Linienführung nicht zufrieden. Für einen anderen Vorschlag haben sie bis Ende Jahr Zeit. Wer die Pädagogische Hochschule zu Kreuzlingen absolviert, soll nachher mindestens 8 Fächer können unterrichten. Der Thurgauer Regierungsrat hat der Hochschule einen entsprechenden Auftrag erteilt. Bis jetzt haben die Absolventen nur in 7 von den 9 Fächern können unterrichten. Bei Stellenbesetzungen hat das in den Schulgemeinden immer wieder Probleme gegeben. Jetzt zu der Wetterprognose mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
In der zweiten Nachthälfte kann es zum Teil kräftig regnen. Morgen Vormittag da trocknet es dann ab und dann ist es das erste Mal zeitweise sonnig. Viel Sonne gibt es aber allgemein nicht. Am Nachmittag werden die Wolken dann schon wieder dicker und es kann etwa mal regnen. Wenn es regnet, dann kurz und kräftig. Es kann sogar mal ein Gewitter dabei sein. Die Temperaturen gehen am Bodensee so auf etwa 14 Grad rauf, in St. Gallen gibt es um die 11 Grad, in Wildhaus oben plus 8 Grad. Der Samstag der startet zum Teil wieder sonnig, dann kommen im Laufe des Nachmittags ein paar dickere Wolken daher, es gibt etwa 15 Grad und es sollte aber trocken bleiben. Am Sonntag, da scheint dann der ganze Tag die Sonne, es gibt frühlingshafte 18 bis 20 Grad, so richtig ein Tag zum Geniessen.
Der Gaudenz Fluri von SRF Meteo. Das Regionaljournal Ostschweiz mit einzelnen Beiträgen, Hintergrundinformationen und ganzen Sendungen finden Sie auch im Internet unter srf.ch/news. Verantwortlich für die Sendungen heute Philipp Gemperle. Mein Name Markus Wehrli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.